Hi, willkommen bei Frauen fragen, Frauen fragen. Die eine von uns ist Coach.
Und die andere ist Lehrerin. Wir sind beide um die 40 und haben jede Menge Fragen im Gepäck.
Und die eine ist Mama.
Und die andere genießt das Leben ohne Kinder.
Willkommen also an dich in dieser Runde. Lass uns einfach loslegen.
Keine Tabus, kein Schnickschnack, nur zwei Freundinnen mit vielen, vielen Fragen.
Ja, Fragen an das Leben, an das Frausein und die vielen Dinge, die im Alltag zu kurz kommen.
Ja, dann los. Viel Spaß mit der neuen Folge. In der letzten Folge haben wir uns gefragt, wie viel Mutti steckt eigentlich in jeder Frau und warum fühlt sich diese Frage manchmal an wie eine Zumutung? Wir haben schon ganz viel über das Thema Mutterschaft und ein bisschen über das Thema Nicht-Mutterschaft oder Kinderfreiheit gesprochen. Und da wir gemerkt haben, dass da wirklich viel Fleisch dran ist an dem Thema, machen wir da jetzt einfach weiter. Das heißt,
Ja.
moin Judith, heute mal mit einem
Moin.
kürzeren Intro.
Finde ich sehr gut, finde ich sehr gut. Und ich habe tatsächlich jetzt auch keine schnellen fünf, aber ich finde, das ist nicht schlimm. Wir schließen im Prinzip da an, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, würde ich
Wir
sagen.
gehen einfach rein. Beim letzten Mal haben wir ganz viel über deine Rolle als Mutter gehört und ich schiebe gleich eine Frage hinter. Kann auch eine schnelle Eins sein.
Hau raus.
Was hast du unterschätzt am Muttersein? Also was ist dann doch nicht so gewesen, wie du es gedacht hättest?
Ja, ich habe, nee, kann ich eigentlich nicht schnell darauf antworten, sorry. Keine
Okay,
schnelle
dann ist es
Eins.
schon die erste lange. Heute ist alles anders.
Also, ich habe im letzten Mal schon gesagt, Selbstbestimmtheit, aber ich habe irgendwie auch immer so das, und ich glaube, da kam mein Mutterwunsch eben auch her, so diese ideale Familie gesehen. Mama, Papa, ein, zwei Kinder, ich habe mich eigentlich eher mit vier Kindern gesehen, und habe irgendwie immer so eine Harmonie wahrgenommen, habe immer gedacht, es wird harmonisch sein. Also für mich gab es gar nicht so dieses, es kann auch mal anstrengend sein. Das habe ich irgendwie unterschätzt. Und dass es aber vor allen Dingen erstmal anstrengend, also für mich erstmal anstrengend war, dass sich die Partnerschaft so verändert. Ich habe nämlich auch nach 7 Jahren, die wir in der Partnerschaft waren, hatten wir immer noch eine total glückliche Partnerschaft. Wir hatten noch ein super Sexleben, wo ich auch immer gedacht habe, naja, okay, das sagen so viele, dass man so nach so vielen Jahren das nicht mehr hat. Hatten wir aber. Und deswegen war ich mir auch sicher, wir sind quasi so ein Power-Couple, wo nichts passieren kann. Und das habe ich auch voll unterschätzt, dass es sich wirklich alles verändert. Und was es auch mit mir macht, dass ich war total traurig darüber, dass ich nicht die glückliche Mama war, wie es in meiner Gala aussah. Weißt du, wenn irgendwie Promis ihre Kinder kriegen und dann sagen, das ist das Schönste auf der ganzen
Ja, die
Welt.
haben auch drei Nannies.
Ja, richtig. Und ich habe dieses Kind, unser erstes Kind, in die Arme gelegt bekommen. Und habe da so gesessen oder gelegen und gedacht, oh, die ist jetzt immer da. Oh mein Gott. Und da ist mir klar geworden, ich kann jetzt gar nicht mehr spontan ins Kino gehen. Und das habe ich irgendwie wirklich nicht auf dem Schirm gehabt, dass sich alles verändert. Das fand
Warum
ich
ist
schon
es
krass.
eigentlich so, Frage von einer Tante an eine Mutter, warum ist es eigentlich so, dass Familien, also anders, es gibt ja diesen Satz, es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Warum machen Paare das eigentlich nicht, dass sie Freunde mehr in diesen ganzen Kram mit einbeziehen? Weil es so schwer ist, sich über Erziehung abzusprechen oder weil es so schwer ist, sich über Orga abzusprechen? Es könnte doch. Also, es könnte ja so sein, dass man mit einem anderen Paar sehr gut befreundet ist und dann sagen die, ja, wir legen jetzt mal vor mit dem ersten Kind und wir machen das zu viert und dann legt ihr eins nach nächstes Jahr, wenn das hier mit dem einen schon mal läuft. Also warum macht man nicht so eine Sippenerziehung? Weißt du,
Ja,
wie ich
oder
meine?
ja, also eine mega gute Idee. Aber ich glaube, zum einen, wenn man niemandem zur Last fallen will, weil man irgendwie wirklich Angst hat. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte dich zum Beispiel viel häufiger gefragt: Hey, hast du mal Zeit, dich um mein Kind zu kümmern, mal herzukommen? Ich hätte einfach Sorge gehabt. Im Nachhinein denke ich Bullshit, aber dass ich dir zu Last falle, dass dir das zu viel ist, dass du irgendwie denkst, ach nee, also einmal im Monat mich da jetzt zu verpflichten, auf das Kind aufzupassen, finde ich irgendwie bescheuert. Hätte man ja machen können, ne?
Ja,
Also man hätte
klar.
ja sich wirklich Freunde raussuchen können, sagen können, hey, ich frag die mal und dann liegt es ja in der Verantwortung zu sagen oder in deren Verantwortung zu sagen, nee, passt mir nicht. Und es liegt total viel Konfliktpotenzial da, weil du wirst ja irgendwie immer bewertet. Du wirst als Nichtmutter bewertet, haben wir ja nun mitbekommen in der letzten Folge. Du wirst aber auch als Mutter ständig bewertet. Und selbst wenn du nicht wirklich bewertet wirst, weil dann nicht wirklich 5 Frauen am Zaun stehen und sagen, guck mal, was sie mit ihrem Kind gemacht hat, denkst du aber die ganze Zeit, dass du bewertet wirst und du versuchst irgendwie abzugleichen, macht man das so? Mache ich das richtig? Sollte ich das so machen? Dann
Wie
ist das
peinlich ist es, wenn man in der Öffentlichkeit meckert? Also ist es eher so, dass man, wenn man meckert, dass man denkt, ah ja, die, also sind
Werden
wahrscheinlich
die ja wohl
häufig
verstehen?
so häufig ältere Leute, die einem dann nochmal so einen Spruch drücken.
Ja.
Aber ist es eher so, dass in deinem Kopf dann ist, ah, die sind jetzt bestimmt auch stolz auf mich, in Anführungsstrichen, dass ich jetzt mal
Ja.
was gesagt habe, weil der Kurze hier so Scheibe spielt? Oder denkt man eher, ich bin eine peinliche Mutter, weil ich muss ja jetzt meckern, weil mein Kind nicht so gut erzogen ist, dass es weiß, dass es hier im Restaurant nicht mit Kot wirft?
Ja, alles, es gibt alles.
Ach.
Alles, was du aufgezählt hast. Also zumindest in meinem Leben gab es es. Also es gab mal die klassische Situation im Supermarkt, Kind wirft sich auf den Boden,
Oh Gott.
Baby ist irgendwie vorne in der Trage und ich muss mir jetzt überlegen, wie ich das dreijährige Kind da irgendwie rauskriege. Und da war ich sehr stolz auf mich, weil ich bin einfach wirklich, habe mein Kind, wie man heutzutage sagt, begleitet in seiner Wut und
Ja,
Enttäuschung.
stimmt.
Und habe sie dann irgendwann da einfach raus mitgenommen. Ich habe sie nicht gezerrt und ich habe auch nicht rumgebrüllt. Aber es gab auch schon Situationen, wo ich einfach total laut wurde und natürlich gedacht habe, oh Gott, wie peinlich ist das? Es gab auch schon Situationen, wo ich wirklich dann stolz auf mich war, wie ich das gehandhabt habe, weiß nicht, im Restaurant oder irgendwas. Es gab auch schon Situationen, die sind mir eher unangenehm, wo ich, weil ich dachte, andere denken, dass sie bei uns mein Kind zurechtgewiesen habe, obwohl ich das gar nicht so gefühlt habe. Weißt du, dass ich irgendwas gesagt habe, weil ich dachte, ja, das macht man so. Und im Nachhinein dachte, das hat sich nicht richtig angefühlt, das mein Kind jetzt so zu behandeln. Das habe ich nur gemacht, weil ich gedacht habe, das macht man so. Und das war nicht schön. Aber es
Okay,
gibt
das heißt,
alles
die
von denen.
Gesellschaft ist eher so eine beobachtende, bewertende Gesellschaft um einen drumherum und man sieht sein Umfeld nicht als Support,
Ja.
was einem helfen könnte.
Meistens
Ja,
schon.
hab ich mehrere Gedanken dazu. Also ich habe Freundinnen, die zweisprachig sind und die zum Beispiel, wenn sie ihr Kind in der Öffentlichkeit anmeckern, das immer in ihrer eigenen Muttersprache machen, sodass sie von der Umgebung manchmal nicht so zu 100% verstanden werden. Natürlich gibt es auch immer mal Leute, die das verstehen, aber dass man so eine Meckersprache dann hat.
Sehr clever, ja.
Weil wenn man sowas sagen möchte wie, jetzt reicht es mir am Zippel, dann ist es vielleicht auf Spanisch ein bisschen einfacher.
Hört sich irgendwie netter an.
Und genau, dann kriegen die Leute erstmal nicht so richtig mit, was man da gerade sagt. Und was wollte ich noch sagen? Vergessen. Egal.
Ja,
Ach
nicht
so,
schlimm.
und Thema Bad Mom Feelings. Ist es dann so, dass man das Gefühl hat, dass egal was man macht, es irgendwie nicht so richtig ist? So kommt es bei mir irgendwie an. Das heißt, wenn du da ein Kind hast, was komplett rumschreit und fernab
Ja.
von allem ist, ist es dann eher Scham, was man da fühlt? Oder ist es eher, also das Ding ist ja, Erzieher, Erzieherin ist ja ein Beruf. So, das
Ja.
kann man, also das ist eine dreijährige Ausbildung.
Ja.
So, und woher soll man denn wissen, wie man denn überhaupt erzieht? Also diese ganze Idee von, man hat da einen Mutterinstinkt, das ist ja, also es ist ja nicht nachgewiesen. Das ist wissenschaftlich nicht belegt, dass es einen Mutterinstinkt gibt. Weil auch zwei Männer können zusammen sehr herrlich ein Kind großziehen,
Sehr
ohne
herrlich, ist süß.
dass
Sehr her.
da nach 3 Tagen das Jugendamt auf der Matte steht und die
Ja.
machen auch alle Handgriffe so, wie man die machen soll und das Kind verhungert nicht. So, die können nur nicht stillen. Das ist das Einzige.
Ja.
Ja, keine Ahnung, wie kommt man daran, dass man das kann? Das fällt ja nicht vom Himmel.
Nee, aber ich glaube, da ist wirklich wichtig, die eigenen Werte zu kennen und zu wissen, was sind denn die Werte, nach denen, an denen ich mich orientiere. Also ist es mir wichtig, dass mein Kind Ehrlichkeit mitbekommt? Dann werde ich dem natürlich vorleben, dass ich immer ehrlich bin. Dem Kind gegenüber, weil das merkt, wenn ich es anlüge. Anderen Menschen gegenüber, also auch so eine Situation, dass ich nicht hinter, weil, weiß nicht, die Sabrina war gerade da, dann geht die Sabrina und dann sage ich, na, die war aber heute auch wieder scheiße drauf, ne? Sondern, aber vor dir oder ich sag, bevor du kommst, oh Mann, die Sabrina kommt wieder, nervt mich tierisch. Und wenn du dann da bist, Mensch, hallo, wie schön, dass du da bist. Das ist ja auch, also dann lebe ich den Wert Ehrlichkeit nicht wirklich aus. Oder Warmherzigkeit. Oder zu sagen, es ist wichtig, dass mein Kind mitbekommt, dass ich ihm wirklich zuhöre. Oder dass ich auch klar sage, jetzt kann ich gerade nicht, aber ich werde dann mich um dich kümmern oder mir, dir dann zuhören können, was du mir erzählen willst. Und dann auch wirklich verlässlich da sein. Also ich glaube, das sind schon, wenn du eine bestimmte Werte hast, dann macht es das einfacher, weil du dich dann daran orientieren kannst und nicht mehr so sehr in der Gesellschaft guckst, wie macht man es denn? Das ist, glaube ich, oft ein Problem, wenn man nicht weiß, woran man sich orientiert. Orientiert man sich an der Nachbarschaft oder an den an der Gesellschaft? Wenn man aber eigene Werte hat, auch als Eltern, wenn man die vorher mal festgelegt hat und gesagt hat, das sind unsere Werte, die wir unseren Kindern vermitteln wollen, dann hat man da ja schon so ein bisschen so eine Orientierung.
Ja, du hattest in der letzten Folge den Begriff Leitplanken, dass die Eltern so die Leitplanken für das Kind sind, aber vielleicht sind dann die Werte wiederum die Leitplanken für die Eltern.
Ja, voll gutes
Wow.
Bild, voll. Ja, ist also ja, finde ich ein super gutes Bild, weil tatsächlich ist es ja so, es gibt so viele Bücher über das Thema Erziehung, Elternsein und so weiter. Es gibt Social Media, es gibt Dokumentationen, es gibt Gespräche mit Freundinnen, es gibt irgendwelche PKIP-Gruppen, zu denen du dann gehst mit einem Neugeborenen und so
Klingt
weiter.
alles furchtbar langweilig.
Nein. Es ist halt furchtbar erdrückend, wenn du dich die ganze Zeit darin orientierst und gar nicht in deinem eigenen bleibst und sagst, das war uns ja wichtig, das ist ja uns wichtig, wie wir es machen wollen, sondern immer wieder dich
Absolut.
orientierst daran, weil dann bist du irgendwann völlig durcheinander und gerade wenn du wirklich vielleicht nicht ein sehr starkes Selbstbewusstsein hast und darauf vertraust, ich werde schon wissen, was ich mache, dann kann es total ätzend sein.
Apropos ätzend. Das Ding ist ja auch, also wenn man jetzt Eltern ist, dann heißt es ja auch, dass man sich mit den ganzen Themen beschäftigen muss, die irgendwie auch nervig sind. Man muss sich einen Kopf machen über Bildschirmzeiten, über Social Media, über Mobbing in Klassenchats und diese ganze Scheiße. Man muss da so viele Entscheidungen treffen.
Ja, das ist
Hättest du
richtig.
gedacht, dass es so ist?
Nein.
Das ist krass, oder?
Das ist richtig krass.
Auch diese
Ja.
ganzen, also Daniel meinte gestern noch, ja, und dann zu so Elternabenden gehen, wo dann so die ganzen überambitionierten Arschloch-Eltern sitzen und dann sitzt man da mittendrin und dann sagen die so dumme Sachen. Das letzte Mal da auch irgendwas zitiert aus so einer Klassengruppe, da ist mir auch alles aus dem Gesicht gefallen. Also andere Eltern, also die sind vielleicht das Problem.
Ja, nee, ist wirklich so. Andere Eltern sind manchmal der größte Pain in the ass. Ist tatsächlich so. Also, es gibt auch Situationen, wo deine Kinder Freunde mit nach Hause bringen und dann lernst du die Eltern dazu kennen und denkst, boah. Also
Aber
gerade wenn
das
es ein
heißt ja,
Kita-Kind ist, kommen ja Eltern meistens noch mit dazu. Dann hast du nicht nur das Kind zu Hause, sondern eben auch noch die anderen Eltern und denkst, ich will gar nicht mit denen zusammen jetzt hier Kaffee trinken. Geht bitte wieder weg.
ein
Aber
schönes
mein Kind.
Playdate.
Die Chantal ist doch aber erst 4. Die kann doch nicht alleine bei euch sein.
Weg.
Dann kommt mein Kind jetzt lieber zu dir.
Ja, also dieses mit anderen Eltern abhängen, auf Spielplätzen sitzen, das sind ja auch alles Sachen, die furchtbar langweilig sind.
Und genau deswegen habe ich hier eine sehr gute Frage für dich.
Oh,
Was ist etwas, das du gerade weil du halt ein Leben ohne Kinder hast, besonders schätzt? Und was vielleicht aber niemand sieht.
also ich bin ja eine große Freundin von Ruhe.
Oh.
Also ich hasse es sehr stark, wenn es laut ist. Also ich weiß es sehr zu schätzen, dass mein kinderfreies Leben so ruhig ist. Ich kann hier meine Zimmertür zumachen. Wir haben eine Zwei-Zimmer-Wohnung, die so ein bisschen WG-mäßig funktioniert. Ich kann sagen, ich mag dich sehr, aber heute ist WG-Modus. Dann gehe ich in das Zimmer, schließe die Tür und ich weiß, dass wenn da geklopft wird, nur mit der Frage geklopft wird, möchtest du was zum Abendbrot essen? Und wenn ja, was?
Oh, du hast sofort in mir Neid ausgelöst.
Und ja, aber das ist ja nicht Ziel, dass man sich gegenseitig neidisch macht, sondern dass man sieht, walking in your shoes und so, ne? Und also, dass mein Leben ruhig ist und dass man natürlich auch so Sachen machen kann, wie eine Freundin hat vor kurzem ihren Geburtstag in Wien gefeiert. So, dann gucke ich, dass ich meinen Stundenplan so dahin friemle, dann buche ich mir eine Bahn oder einen Flug und packe meine Sachen. Und ich sage vielleicht noch, Daniel, denk dran, einmal Blumen zu gießen. Und das ist alles, was organisiert werden muss. Also das Einzige, was ich organisieren muss, ist vielleicht noch meine Medikamente einpacken und genug Unterhosen dabei zu haben. Das ist das Einzige. Und
Schlüppis kriegt man auch in Wien.
Schlüppis kriegt man auch in Wien, weil wir fliegen ja nicht auf den Mond, ne? Also
Nee, das machen wir sicher nicht.
ich könnte einfach mit meiner Kreditkarte und einem Kaffee in der Hand losfahren. So, und was da alles dranhängt, wenn man das Gleiche mit Frauen macht, die Kinder haben, oder auch mit Männern, die Kinder haben, die sich aus so einer Familie rausorganisieren müssen, das ist so krass. Und wenn die dann auch noch alleinerziehend sind, dann ist es manchmal einfach leichter, wenn die Kinder mit einpacken, als dass man ein Wochenende sich frei geplant bekommt. Also diese Flexibilität zu haben, einfach Dinge zu machen, auf die man Bock hat, die ist super. Dann auch sowas wie alleine zu schlafen. Also, ich weiß nicht, wenn du das letzte Mal alleine in einem Bett geschlafen hast.
Na, nur wenn mein Mann mit den Kindern wegfährt. Weil entweder ist er da oder die Kinder.
Ja.
Und es gibt
Und
wirklich Momente, wo ich denke, ach, stelle ich mir vielleicht in mein Zimmer ein ausklappbares Sofa?
ja, also
Keine Option.
ich kann einfach ins Bett gehen, kann da meinen langweiligen Geschichten aus der Geschichte-Podcast anmachen, kann dabei einschlafen, wo es über Louis den 14. geht und in
Alter Luis.
einen tiefen Schlummer fallen. Und wenn ich nachts um 3 wach werde und nochmal 10 Seiten lesen möchte, dann geht es einfach. Also, dass ich einfach den Scheiß machen kann, auf den ich Lust habe, dann auch ruhige Morgende zu haben. Also an meinem Dienstag, da bin ich ja zu Hause und gehe nicht arbeiten und arbeite manchmal von zu Hause. Dann verlässt Daniel halt irgendwann das Haus und dann kann ich mir überlegen, ob ich so mal eine Stunde Yoga mache oder ob ich mich noch mal ins Bett lege oder ob ich ein bisschen eine Hausarbeit mache oder mich einfach ins Café setze. Also so Selbstbestimmtheit ist schon ein großes Thema. Das sehe ich manchmal nicht so. Man guckt ja immer gerne eher auf den Mangel als auf die Freiheiten. Aber dadurch, dass ich Freundinnen habe, die auch ein ähnliches Leben führen und vielleicht auch dienstags ihren freien Vormittag haben, geht das ja dann alles ganz gut. Und in dieser Bubble, in der ich da bin, haben auch fast alle irgendwelche Ehrenämter. Das heißt, also auch irgendwas für die Gesellschaft machen. Ich sehe unseren Podcast auch so ein bisschen als mein Ehrenamt an. Aber keine Ahnung, die eine ist Lesepatin, die andere macht manchmal bei so Ausbildung fürs THW, wird sie dann stark geschminkt und sieht dann aus, als wenn sie gerade einen Oberschenkelbruch hatte und muss aus irgendwelchen alten Ruinen evakuiert werden. Die andere arbeitet bei so Kunstprojekten mit und also alle machen irgendwie so was Sinnvolles. Die Kapazität wäre ja gar nicht da, wenn wir alle Kinder hätten. Und so schaffen wir es, uns ungefähr einmal die Woche zu sehen. Und das würde ja überhaupt nicht funktionieren, wenn wir Kinder hätten. Also welche vier Freundinnen mit Kindern schafft man sich jeden Montag oder so zu treffen? Also funktioniert ja überhaupt nicht. Er hat
Erst
immer
wenn die
einen
wieder raus
krankes Kind.
sind.
Und immer ist eine selber krank und die andere, da ist der Mann gerade bei irgendeiner Veranstaltung, die wichtiger ist, in Anführungsstrichen. Und dann bleiben zwei übrig. So. Das ist richtig krass. Also so Freundinnenzeit ist was, was ich besonders schätze. Ich muss hier zu Hause nicht so viel absprechen. Also wir sagen zwar manchmal so am Wochenende, wie sieht deine Woche aus? Sehen wir uns Samstag oder Sonntag, gerade wenn wir so Phasen haben, wo wir ein bisschen aneinander vorbeihasseln, dass wir uns dann wieder ein bisschen Pärchenzeit einbuchen. Aber ich muss ja eigentlich nichts absprechen. Es ist eher sowas wie morgen Atomzeit, erster Block oder später. Dass wir uns vielleicht im Bad nicht gegenseitig blockieren, aber das ist auch super selten. Also ich kann einfach dann meinen Tag machen. Und wenn ich danach noch spontan irgendwo shoppen gehen möchte oder eine Freundin anruft und sagt, kommst du zum Abendbrot vorbei, dann sage ich halt Bescheid und sage, ich bin heute Abend nicht da. Sondern da kommen ja keine komischen
Richtig krass.
Fragen oder, aber du bist dran, Sören ins Bett zu bringen. Also dann kommt einfach so, ja, enjoy, schönen Abend.
Das ist richtig krass, gerade nicht absprechen, denke ich so. Wow, das halt noch so nach in meinem Kopf gerade.
Ja, und auch halt
Nicht
so,
absprechen.
also ich mag ja viele, viele Kinderaktivitäten gerne. Also ich gehe gerne in Streichelzoos, ich bastel gerne, ich kaufe gerne bunte Stifte und mache Sachen damit, also so Kinderprojekte. Und ich glaube, wenn man da einen Strich drunter macht, dann bin ich einfach, glaube ich, eine gute Tante. Oder wäre eine gute Tante, wenn man in der gleichen Stadt wohnen würde. Aber ja, die anderen Sachen, die sind ja auch da und die sind wichtig. Und wenn man dann noch guckt, welche negativen Sachen, also dieses ganze Erziehen, Kochen, einen festen Zeitplan im Kopf haben, dass man auch Dinge verbieten muss. Es fällt mir, bei meinen Schülern fällt es mir ja schon total schwer, da irgendwie Regeln zu etablieren und die einzuhalten und denen auf den Sack zu gehen, dass die Sachen auch so machen, wie sie es machen sollen. Und die sind ja schon ausgewachsen. Aber wenn man so auf der grünen Wiese so eine Erziehung aufbauen muss, und wenn ich das jetzt nicht mache, dann ist das Kind sein Leben lang ein Arschloch. Das ist ja furchtbar. Also also Verantwortung ist ja eh so ein Thema bei mir, wo ich mich ein bisschen verdrücke.
Bitte.
Und genau, jetzt habe ich ganz viel Positives gesagt, aber viel Zeit zu haben und viel Gestaltungsspielraum zu haben, heißt aber auch manchmal mit Langeweile umgehen zu können. Das heißt, das große Minus ist bei uns auch, dass man als Paar nicht so das nächste große Projekt hat, weil das nächste große Projekt könnte ja sein, Jennifer wird eingeschult und wechselt dann die Schule und dann
Also,
macht
wie viele
sie.
Kinder du jetzt schon hast.
Ja, Torbjörn und Jennifer, das sind doch klasse
Und den
Namen.
Sören. Und den
Stimmt,
Kevin hast du beim letzten Mal auch schon erwähnt.
das sind ja die vier Kinder, die wir wollten.
Stimmt. Also, die Jennifer wird jetzt eingeschult.
Genau, die Jennifer wird eingeschult und dann möchte die ja noch Au-pair machen, dann müssen wir ein bisschen Geld sparen. Also dann ergeben sich die Projekte ja. Dann möchte
Voll.
Jennifer einen Hamster haben, dann möchte die zum Fußballtraining gehen, dann muss sie da einer hinbringen und wieder abholen. Also das heißt, Deine Woche ist ja strukturiert dadurch, dass Jennifer Termine hat.
Ja,
Und wenn es aber
klar.
keine Jennifer gibt, dann führt es ja dazu, dass man diese ganze Zeit, die da ist, ja irgendwie füllen muss. Und dann kommt ja wiederum die Erwartung, ah, wenn du schon keine Kinder hast, dann musst du ja mindestens noch irgendwas Verrücktes machen. Und da entsteht dann auch irgendwie so ein Druck. Also Langeweile kann auch erdrückend sein.
Ja, ich befinde mich gerade in einer sogenannten Wechselphase. Meine Kinder sind jetzt schon in einem Alter, wo sie doch auch immer wieder Phasen haben, in denen sie mich eben nicht mehr brauchen.
Ah, es kommt jetzt bei dir die Langeweile auf.
Und es gab jetzt tatsächlich in den letzten Wochen immer mal wieder Momente und witzigerweise habe ich gestern erst darüber nachgedacht, oder wie man in meiner Bubble sagt, reflektiert. Ich habe das reflektiert, dass es jetzt immer wieder Situationen gibt, wo die Kinder halt nachmittags alleine mit den öffentlichen Verkehrsmitteln irgendwo hinfahren,
Ja,
zusammen.
du wirst nicht mehr gebraucht.
Und ich,
Düdüm.
genau, ich werde da nicht mehr gebraucht. Dann habe ich plötzlich nicht nur den Vormittag, den ich ja entweder mit Haushalt oder Arbeiten verbringe, sondern auch noch den Nachmittag zur Verfügung. Aber der ist eben nicht so zuverlässig schon da, sondern wir sind da gerade in dieser Wechselphase. Das heißt, es kann sein, dass ich an dem Tag den ganzen Nachmittag dann auch noch habe. Es kann aber auch sein, dass die dann doch noch spontan sagen, Mama, mach du mal bitte. Und ich kann mich also nicht verlässlich drauf ausruhen und sagen, dann ist es jetzt immer so, dann weiß ich, ich kann das verplanen. Und tatsächlich habe ich jetzt öfter erlebt, dass ich Momente hatte, wo ich so dachte, was mache ich denn jetzt mit der Zeit? Also jetzt noch schnell Sabrina anrufen lohnt sich auch nicht, weil in 3 Stunden sind die auf jeden Fall wieder hier. Ach, ich habe aber auch keinen Bock, schon einkaufen zu gehen, weil um die Zeit ist der Supermarkt immer voll.
Ah ja, Wechselphase. Ja, genau. Weil es wechselt sich ja hin zu, du Mama, das hier ist mein erster Freund. Darf ich das Wochenende bei dem übernachten?
Oh Gott, warum sagst du
Und,
sowas?
und der Kurze, der dann auf einer LAN-Party ist, mit seinen Pickeln beschäftigt ist und ja, dann auch übers Wochenende bei seinem Freund Sören ist. Und ja, was ist denn dann? Also ich glaube, so eine Partnerschaft, die ist ja dann auch krass, wenn auf
Mein
einmal.
Mann ist ja trotzdem nicht da. Also, weil der ist ja quasi, ich habe den gestern gefragt, kennst du eigentlich Langeweile? Und er guckt mich an. Ja, hab ich auch schon mal erlebt. Und ich meine, ich habe hier Bücher. Ich habe eine riesenlange To-Do-Liste für, wenn ich mal Zeit habe. Es ist gar nicht so, dass da nichts wäre. Aber mir fällt es so schwer, dann loszulegen, weil ich irgendwie immer noch in dieser
Ja,
Haltung
du
bin.
bist in
Es
einer
könnte jeden Moment
Hab-Acht-Stimmung.
mich, genau, hab 8 Stunden in der Haltung so, es könnte jeden Moment mich jemand anrufen und dann muss ich doch unterbrechen. Und dann will ich die Dinge auch nicht anfangen.
Genau, du hast Rufbereitschaft.
Kann man so nennen. Ich bin in der Rufbereitschaft, genau. Und die Rufbereitschaft wird aber immer weniger. Aber das ist in meinem Kopf noch nicht angekommen.
Ja.
Und deswegen kommt es jetzt immer mal wieder vor. Ich freue mich sehr auf die Sommerferien, weil ich die ganze Zeit irgendwie wieder zu
Also
tun
wieder rumklucken.
habe. Genau, der Hubschrauber wird schon geputzt. Er steigt schon langsam in die Lüfte. Aber es fällt mir so schwer zu sagen, ah, ich habe jetzt hier noch mal ein Kontingent von 2,5 bis 3 Stunden. Die kann ich ja sinnvoll nutzen, sondern fuck, was mache ich jetzt mit dieser Zeit? Soll ich jetzt was anfangen oder doch nicht? Und dann
Ist der Tag schon rum, wenn
mache
man
ich
den
mir
mit
eine
Warten
Serie an
verbracht
und
hat.
fühle mich scheiße danach. Was?
Okay, also kommt jetzt irgendwann so die Phase, wo man wieder eigene Hobbys, eigene Sachen nebenbei machen kann und sich wieder so ein bisschen selber finden muss.
Ja, genau. Finden muss ist wirklich gut gesagt, weil ich hatte ja immer ein
Sollte.
Apfel.
Ne, sagen wir lieber sollte.
Will. Will.
Könnte.
Können. Aber ich meine, wie wäre es denn, wenn ich dich an einem, weißt du, so unter der Woche einfach an einem Nachmittag anrufe und sage, hey, ich habe gerade 3 Stunden frei, wollen wir einen Kaffee trinken? Du so,
Nö, würde
hä?
ich sagen, ja oder nein. Die zwei
Okay.
Möglichkeiten gibt es ja meistens.
Oder einfach eine Telefoniersituation. Also ich meine, früher habe ich doch so viel mit meinen Freunden telefoniert.
Freak.
Mache ich gar nicht mehr.
Ja, aber ruf doch mal wieder an. Kann man jemand machen?
Ja, stimmt, gestern haben wir spontan telefoniert, wir zwei,
Ja.
ne?
Habe ich mich ein
Siehst
bisschen
du?
erschrocken. Weil ich immer denke, dass irgendwas passiert ist, wenn jemand anruft. Aber ist ja gar nicht.
Nee, war einfach nur, ich wollte labern. Ja, genau, aber in dieser Wechselphase befinde ich mich gerade. Ist auch interessant. Und wenn du das alles so
Weil,
erzählst.
wie in der letzten Folge gesagt, es sind ja auch Phasen dieser Elternschaft. Und die hört ja dann auch
Absolut.
irgendwann, also die hört nicht auf, die Kinder sind ja dann nicht weg, aber die machen dann ja ihr eigenes Ding. Und wenn du alles richtig gemacht hast, dann sind die selbstständig und ziehen weg und machen ihren eigenen Shit und ab und zu kriegst du mal Besuch und eine Karte geschickt.
Das
Weil dann
ist was,
ist alles gut.
was.
Schlimm ist ja, wenn sie mit 38 noch in ihrem Jugendzimmer sitzen.
Ja, ich weiß, es ist sozusagen gut, wenn sie das machen. Es ist nur die Frage, was macht es mit der Mutterseele?
Die
Wir
wird
werden
bestimmt.
sehen. Also meine Mutter sagt dann immer, naja, du musst halt einfach dir ein erfülltes Leben aufbauen, auch ohne die Kinder.
Bau dir einfach mal ein erfülltes Leben auf.
Ja,
Also es gibt
eben.
eine Studie darüber, wann Eltern am glücklichsten sind. Und es gibt die Phase, wo die Kinder so langsam in die Schule kommen und so ihren eigenen Schulalltag haben. Da gibt es das erste Hoch vom Glück und das ganz große Glück kommt, wenn sie aus dem Haus sind.
Wirklich?
Liebe Grüße an alle Kinder.
Oh Gott, das kann ich mir gerade noch gar nicht vorstellen, dass das mein großes Glück ist. Aber
Ja,
ich,
also
ja, ich finde jetzt
ja.
die Phase gerade richtig gut, muss ich sagen. Also die Phase
Ja.
mag ich sehr, in der wir gerade sind, auch wenn es eine sogenannte Wechselphase ist. Aber die Kinder sind aus dem sogenannten Gröbsten raus und sind noch nicht im Dollsten drin. Und das finde ich eigentlich ganz gut so. Naja, gibt es denn Sätze, die dir im Zusammenhang mit deinem Nichtmuttersein mal gesagt wurden, im Guten oder Schlechten, wo du sagst, boah, okay, den werde ich echt nie vergessen?
Ja, also der eine Satz habe ich schon in der letzten Folge gesagt, wo du gesagt hast, ich hätte gerne mal meinen Körper für mich. Den fand ich irgendwie krass. Und ich hatte auch schon mal so ein Gespräch, das ist erst vor kurzem passiert. Da war ich auf einem 5. Geburtstag eingeladen und da turnten so ganz viele Eltern und ganz viele Kinder rum. Und da wollte eine Frau mit mir smalltalken und dann hat sie gesagt, welches ist denn deins? Und dann habe ich gesagt, keins. Und dann hat sie gesagt, oh.
Na, herzlichen Glückwunsch.
Und dann war das Gespräch einfach beendet.
Wirklich?
Ja, die ist dann weggegangen.
Wow. Und wie hast du das empfunden?
Okay. Ich bin also so eine langweilige Person, dass dir nichts anderes einfällt, außer dass ich sagen könnte, der Blonde da hinten. Dann wird sie sagen, oh, wie alt ist der denn? Ist der denn schon trocken? Oder was man da halt so fragt, keine Ahnung, was fragt man da so? Ihr ist dann nichts anderes eingefallen. Sie hat nur oh gesagt und ist dann weggegangen.
Wow, das finde ich, also das, ist das nicht schon diskriminierend dann?
Weiß nicht.
Also ich meine, ich finde jetzt, in meinem Kopf geht wieder auf, du hättest ja einfach sagen können, ja, der hinten, der Blonde.
Ja, aber dann wäre das nachher ihr's gewesen. Und dann würde sie
Ach
denken, dass ich
so.
so ein Vollfreak
Ja gut, dann da hättest du deine Augen schon bemühen müssen, wirklich die Ähnlichkeiten zu sehen. Meistens ist ja doch eine gewisse Familienähnlichkeit da. Und hättest sozusagen schon mal raffen müssen, okay, das kann auf jeden Fall nicht zusammengehören. Jetzt, wenn es dann eine Adoption gewesen wäre, hättest du dich auch in die Nesseln setzen können. Aber spielen wir das mal weiter. Du hättest dann gesagt, ja, der Blonde da vorne. Und dann hätte sie gefragt, wie alt ist er? Dann hättest du gesagt, 8. Und wahrscheinlich hätte sie gedacht, der sieht aus wie 3.
Oder gab es auch noch mal eine lustige Situation? Ich habe einen sehr guten Freund und mit dem bin ich viel auf Partys unterwegs gewesen. Wir waren oft zu zweit unterwegs, sodass
Ja.
vielleicht Menschen dachten, dass wir ein Paar sind.
Macht
Und
Sinn, ja.
der Freundeskreis und der Bekanntenkreis hatten so ein bisschen mitbekommen, dass er inzwischen ein eigenes Kind hat. Und dann standen wir zwei auf dieser Party und Personen dachten, dass wir das Paar sind. Und dann fragte eine andere Person, ja, und wie alt ist denn die Kleine jetzt? Und guckt mich an. Und ich wusste ja, dass es um seine Tochter geht. Und dann habe ich gesagt, ja, so 3, oder?
Ich glaube
Und er
drei.
antwortete dann, meinte so, nee, nee, sie ist jetzt 4 geworden. Und er hat, ah ja, stimmt, schon 4. Und die Person, die uns das gefragt hat, die war einfach komplett entsetzt, weil sie dachte, ich bin die Mutter und weiß nicht, wie alt dieses Kind ist und dass ich den 4.
Ja.
Geburtstag verpasst habe.
Ja.
Und dann gab es noch ein paar Fragen, die in diese Richtung gingen. Und
Das ist
irgendwann mussten wir
geil.
dann aufklären, dass ich nicht die Mutter dieses Kindes bin, sondern
Das
nur
ist
eine gute
geil.
Freundin.
Das ist so lustig.
Und da dachte ich auch, ah, okay, wenn es andersrum passiert, würde man vielleicht auch noch kichern. Also es ist so eine Ungleichheit zwischen Vatersein und Muttersein gibt, dass von mir erwartet wird, dass ich weiß, auf welche Früchte das Kind allergisch ist, aber der Vater nicht sicher wissen muss, wann das Geburtsdatum ist.
Ja, das stimmt. Das
Ich
ist
hasse
tatsächlich
das.
so. Ich hasse
Ich hasse
das.
das.
Herr Müller, ich hasse das. Ja, voll. Aber ich glaube, da hast du tatsächlich recht, dass bestimmte Fragen werden einfach automatisch der Mutter gestellt.
Ja, genau. Und das sind, auf deine Frage zurückzukommen, so Reaktionen, die, ja, keine Ahnung, die finde ich irgendwie seltsam.
Also das mit der Partysituation finde ich echt, also das ist schon fast Mobbing, bitteschön. Interessanterweise, also ich wüsste gern den Ablauf in ihrem Kopf, was da passiert ist. Weil sie wird ja nicht absichtlich gedacht haben, ja, scheiß Frau, ich geh weg.
Na, vielleicht hat sie ja unsere erste Folge gehört und hat sich gedacht, man soll das nicht kommentieren. Und dann ist ihr nichts anderes eingefallen, außer oh. Jetzt
Ich
kann ich mich
glaube,
nur in die Nesseln setzen.
ja, ich glaube, du hast recht. Ich denke, das wird wohl gewesen sein.
Ja,
Ach,
also
dann
genau,
ist
sie
ja
hat
gut.
oh gesagt und nicht. Aber es ist doch das größte Glück. Das
Hm, ja.
verpasst du doch. Bist du verrückt?
Danke für diese Vorlage. Wenn dich jemand nach Kindern fragt und so richtig unnachgiebig ist, aber es ist das Schönste auf der Welt, oder? Das muss musst du erlebt haben. Wie beantwortest du diese Frage dann?
Ja, da habe ich vor ein paar Tagen mit meinen kinderlosen Freundinnen drüber gesprochen, wie die damit umgehen. Und alle haben auch gesagt, dass sie ähnliche Erfahrungen haben, wenn sie sagen, es war nicht der richtige Partner dabei, das dann kommt, aber du kannst doch auch alleine ein Kind bekommen.
Kann man, klar,
Oder
ist super easy.
naja, ein Kind kommt so schneller als wir ein Frühstück. Naja, Samenspende im Freundeskreis. Vielleicht hat man Männerpärchen, die ja auch eher keine Kinder kriegen können, außer Adoption oder Leihmutter.
Ja, stimmt, okay.
Da könnte man sich
Kreativ.
ja irgendwie als Familienmodell zusammentun.
Ja.
Aber manchmal ist es dann schon so, dass ein K.O.-Kriterium funktioniert und man dann sowas sagt wie, ja, es ging nicht aus medizinischen Gründen. Ach, darf ich fragen, was es war? Also wenn du so einen richtigen Rottweiler am Bein hast, der nochmal nachbeißt und nochmal nachbeißt, dann spiele ich irgendwann die Krebskarte und sage, ja, ich hatte eine Tumorerkrankung und deswegen geht es nicht. Mit dem Effekt, dass dann manchmal, ach, und dein Partner wollte der denn auch keine Kinder? Weil es wäre natürlich Pain in the Ass, wenn ich mit jemandem zusammen wäre, der einen ganz starken Kinderwunsch hätte und würde sagen, Rosi, wann schenkst du mir jetzt vier Kinder? Also es wäre ja absolut furchtbar.
Und variierst du da auch nochmal zwischen, ja, ich hatte eine Tumorerkrankung oder zwischen, Alter, ich hatte Krebs, schnallst du's?
Ja, kommt auf die Situation drauf an und
Ja.
auf mein Rottweiler-Level. Also manchmal versuche ich
Oder
dann auch so ein bisschen
Level.
aufzuklären, dass ich denke, jetzt ist ja schon auch eine sehr private Frage. Ich frage sie ja jetzt auch nicht nach zwei Sätzen, wie sie am
Schon mal
liebsten Sex
Scheidenpilz
haben.
gehabt?
Ja, oder wie sie am liebsten Sex haben. Sind sie eher so jemand, der oben ist oder lieber unten? Oder welche Tampongröße sie benutzen. Sowas frage ich ja jetzt auch nicht und finde schon schön, wenn sie das jetzt auch nicht weiter fragen würden. Aber ja, ist mir dann, also es ist ja dann auch ein ziemlicher Kommunikationsbreak so, ne? Also danach geht es ja dann nicht lustig weiter und man erzählt
Nee, da
sich
geht die
vielleicht.
Frau dann weg.
Ja, genau, die geht dann weg und sagt, oh.
Oh, okay. Oh,
Genau, also man
also
möchte
das.
ja keine Lösung von außen. Dass man sagt, ich war einfach mit Arschlöchern zusammen, dass sie dann sagen, ja, ach, dann mach doch mal eine Psychotherapie oder was auch immer. Ne?
Ja,
Ja,
du gehst ja auch nicht rein in so ein Gespräch und sagst, ach, danke, dass Sie fragen. Ich hoffe, Sie haben eine Lösung für mich. Also überhaupt, wenn man noch auf dem Sie-Level ist, dann ist das doch alles gar nicht, also dann sollte so ein Gespräch gar nicht stattfinden, finde ich.
ja.
Beim
Genau, also
Du-Level
manchmal
ist nochmal
macht so
anders.
Adoption so eine kleine Tür auf, wo man sagt, ja, ich kann mir schon vorstellen, eine Familie zu sein, Klammer auf, damit Sie jetzt nicht denken, dass ich ein unterkühlter Unmensch bin,
Allein das ist die
Der keine
Schlussfolgerung.
Gefühle hat, Klammer
Ja,
zu.
genau. Das ist die Schlussfolgerung, ne?
Mag schon auch Kinder. Manchmal sage ich, ich habe beruflich sehr viel mit Jugendlichen zu tun und das reicht mir dann schon.
Aber das, also für mich fühlt sich das gerade an, als wenn du da in
Immer
einer
rechtfertigen.
häufigen, genau,
Ja,
Rechtfertigungsposition
klar,
bist.
klar. Und manchmal habe ich mich auch dabei beobachtet, dass ich mit dem Rechtfertigen anfange, obwohl es gar nicht erwünscht wurde. Also, dass gar nicht nachgefragt wurde, darf ich fragen, warum nicht,
Und
sondern
du aber,
dass ich dann schon.
vorauseilende Gehorsam, hallo, ich
Ich
habe
bin ja
hier
ein
auch noch was
gutes
zur
Mädchen.
Rechtfertigung.
Ich habe keine Kinder. Ja,
Genau.
wissen Sie, weil? Und dann hole ich so ein kleines Flipchart raus. Und dann sagt die andere Person, das war gar nicht die Frage. Ach so.
Hat mich ehrlich gesagt nicht interessiert.
Ich wollte gar nichts über Ihren Uterus wissen. Ja, aber ich habe Ihnen hier schon was skizziert.
Das nennt man dann übrigens umgekehrtes. Schade, dass mir jetzt das
Das
Wort
nennt
nicht
man People
einfällt.
Pleasing.
Genau, das People-Pleasing. Aber es gibt doch dieses, wenn Menschen so aufdringlich, grenzüberschreitend sind, da gibt es so ein bestimmtes Wort, was auch oft benutzt wird.
Freak?
Genau, du bist ein Freak. Naja, fällt mir vielleicht noch ein, dann rufe ich es rein. Ich melde mich dann nicht, dann rufe ich es einfach rein.
Ist okay, ist okay.
Aber sag mal, du als Frau ohne Kinder, ne? Freiwillig entschieden ohne Kinder. Hast du das Gefühl, dass du sie unsichtbar bist manchmal in dieser Gesellschaft?
Na, also irgendwann hat mal eine Freundin zu mir gesagt, die geheiratet hat, dass das ihren Status so verändert hat.
Dass sie verheiratet ist.
Ja, also sie ist jetzt, also die ist auch sehr, sehr reflektiert
Ja.
und auch kinderlos, kinderfrei. Und dann wurde irgendwann geheiratet und dann hat sie gesagt, dass dieser Ring an ihrem Finger dazu geführt hat, dass sie irgendwie einen anderen Status bekommen hat. Und sie hat dann
Wirklich?
auch den Nachnamen von ihrem Partner angenommen und dann war ja allen klar, dass sie geheiratet hat. Und sie meinte, dass sie dadurch irgendwie mehr gesehen wird in der Gesellschaft. Und da ich nicht diese Erfahrung habe, dass ich weder geheiratet habe noch Kinder gekriegt habe, weiß ich ja nicht, wie man dann anders wahrgenommen werden würde. Aber klar, in so einem Umfeld, wo ich ja Pädagogin bin, also denkt man ja vielleicht auch, dass wenn man Lehrerin ist, dann ist man natürlich verheiratet und hat selber Kinder, weil man Kinder ja so liebt. Also Lehrkräfte sind natürlich Berufe, in denen man Menschen vielleicht mehr zutraut, die selber Kinder haben. Dass die dann aber vielleicht viel weniger Ressourcen haben, weil die zu Hause schon den ganzen Scheiß durchgekaut haben und jetzt das auch noch beruflich machen müssen. Also, ne? Also wenn du eine Grundschullehrerin dir backen müsstest, dann würde man vielleicht sagen, ja, und sie hat selber vier Kinder, weil sie Kinder so liebt. Nee, lass die Frau kinderlos sein, weil dann hat sie mehr
Ja.
Energie, um hier montags morgens den ganzen Bums über die Bühne zu kriegen. Also dass man gesellschaftlich schon so eine Vorstellung davon hat, wie auch eine Lehrkraft zu sein hat. Ja, das begegnet mir schon immer mal wieder.
Also ich kenne im pädagogischen Bereich sowohl Lehrerinnen als auch Erzieherinnen, jetzt mal so überfliege, bestimmt 4, 5 Frauen, die kinderlos sind, auch bewusst kinderlos sind. Und ich kenne mindestens eine, die auch ganz klar zu mir gesagt hat: Hä, ich habe doch den ganzen Tag in der Schule schon mit Kindern zu tun, die ist Grundschullehrerin. Natürlich will ich jetzt keine eigenen, ich will gar keine eigenen Kinder. Ich liebe das, mit denen zu arbeiten, aber es ist dann auch gut am Nachmittag, ne?
Ja, würde man Mann vielleicht aber auch nicht fragen, ne?
Nein, nee, natürlich nicht.
Ach, Sie sind Erzieher, ach, haben Sie auch selber Kinder?
Siehst du, das ist auch nochmal so ein Ding, dass, dieses Mann-Frau-Ding, wie oft wird ein Mann konfrontiert mit dem Thema, hast du Kinder? Und dann aber nachgehakt, wieso denn nicht? Oder haben
Wieso
sie
denn nicht?
Kinder?
Haben deine Schwimmer nicht getaugt?
Ja,
Ja,
also das
warum denn
wäre
nicht?
wirklich mal interessant zu hören, wie oft diese Frage an Männer, also wie oft so eine Penetranz dann auch weitergeführt wird.
Ja. Ja, also ich kenne von kinderlosen Männern aus meiner Bubble, dass sie das gefragt werden und dass sie dann auch sagen, ja, hat noch nicht so richtig gepasst oder ja, habe ich jetzt noch nie so richtig gefühlt und dann ist auch meistens Ruhe. Weil bei Männern dann auch manchmal noch der Satz kommt, ah ja, du kannst dich ja noch mal umentscheiden.
Ja.
Also man könnte ja mit 50 dann doch noch mal sagen, jetzt will ich doch gerne.
Ja. Ja, ist auch komisch eingerichtet, ne?
Ja, und
Gesellschaftlich.
apropos komisch eingerichtet,
Oh
wusstest du,
oh. Oh
dass früher Frauen, die, also da war Stillen und mit dem Kind bleiben eher eine Frage, die mit deinem sozialen Status zu tun hatte. Weil Frauen, die reich waren, die hatten natürlich Ammen. Und diese Ammen haben sich um die Kinder gekümmert und haben die auch gestillt. Das heißt,
Oh,
Frauen, die
was?
reich waren, haben diesen ganzen Kram gar nicht gemacht. Und erst so um 1800 hat man gemerkt, dass es vielleicht gut ist, wenn Kinder von ihren eigenen Müttern gestillt werden und dann auch die reichen Ladies ran müssten. Liebe Grüße nach Bridgerton.
Ach, krass.
Erst da haben Frauen die Versorgung selber übernommen. Also das hieß immer, arme Frauen müssen selber stillen und reiche Frauen haben Ammen. Das ist krass, ne?
Ach, das ist wirklich krass. Hä, da denke ich gerade so. Das war doch eines der schönsten Dinge, also nicht immer und auch nicht nachts vor allen Dingen, aber stillen, die Stillzeit habe ich geliebt.
Wirklich? Warum?
Ja. Weil das so eine Symbiose ist, weil das so, also gerade wenn die noch sehr klein sind, wenn du das Kind dann stillst und es ist schon anderthalb, dann ist auch nochmal eine andere Nummer. Aber wenn das Kind an der Brust liegt und dich so anguckt, es gibt einen bestimmten Blick, den hatte ich mit beiden Kindern. Sorry, wenn ich da jetzt nochmal so krass Werbung für Kinder mache, aber. Das ist etwas, das habe ich nie wieder erlebt. Und das ist fast das Schönste. Und als meine Schwester dann später ein Kind bekommen hat und ich das gesehen habe, dass dieser Blick zwischen den beiden auch war, das hat mich richtig doll berührt. Und das ist schon was. Die Stillzeit war auch auf jeden Fall was super Intensives und wo ich sage, es ist mehr schön, als dass es ätzend ist.
Na krass.
Außer, wie gesagt, nachts 3-mal stillen oder 6-mal stillen oder so. Das nicht.
Okay, und bei dir war es aber auch so, dass du so eine ganz normale Schwangerschaft hattest. Du hattest keine Wochenbettdepression, das Stillen hat geklappt. Okay.
Ja, also genau, dazu muss ich vielleicht auch noch sagen, dass ich
Neues
echt,
Thema.
genau, dass ich wirklich sehr, sehr, sehr viel Glück hatte, sowohl mit den Schwangerschaften als auch mit den Geburten, als auch mit den Stillzeiten. Also da muss ich jetzt einmal ganz kurz meine sehr gute Freundin Caroline Habermann erwähnen. Das sage ich auch mit ganzem Namen, weil sie ist Hebamme und ich hätte mir nichts Besseres vorstellen können. Also ich hatte das Glück, dass ich mit 7. Woche erster Schwangerschaft bis Nachsorge zweiter Schwangerschaft komplett nur diese eine Person an meiner Seite hatte als Begleitung. Also auch Gynäkologen natürlich kurzzeitig, aber sie hat mich durch die erste Schwangerschaft begleitet, sie hat mich durch den Geburtsvorbereitungskurs, durch die Geburt, durch die Nachsorge, die ein paar Wochen danach begleitet. In der zweiten Schwangerschaft genau das Gleiche. Und so eine engmaschige Person an der Seite zu haben. Und ich kannte sie damals nur als Hebamme und nicht als Freundin. Das ist erst daraus entstanden. Das ist ein riesengroßes Glück gewesen. Das ist mir erst bewusst geworden, als ich dann mitbekommen habe, wie andere Frauen geboren haben. Und dass viele Frauen gar nicht ein und dieselbe Hebamme an der Seite haben, schon gar nicht bei der Geburt. Jetzt habe ich auch in einem Geburtshaus die Kinder bekommen und nicht in einem Krankenhaus.
Ist gerade ein toter Vogel vom Dach gefallen. Der liegt hier auf der
Und
Fensterbank.
wir reden gerade über Geburt und dir fällt ein toter Vogel vors Fenster. Was ist das denn für ein Zeichen?
Wow. Okay.
Wow. Oh Mann. Musst du irgendwas machen mit dem kleinen Piepmatz?
Der bewegt sich nicht mehr. Okay,
Ja,
liegt auf der
gut.
Fensterbank. Sorry.
Gut, wir machen weiter.
Okay, also ja, aber du machst da ja ein großes Thema auf. Also es steht und fällt ein bisschen mit der Hebamme. Aber hattest du in deiner Bubble auch Fälle, wo es schlimme Schwangerschaften gab, wo es
Ja.
postnatale Depressionen gab?
Ja. Wo es auch schwierige Geburten gab, hatte ich alles.
Na, ich fand,
Nee.
das war bei mir total heilsam, mich in dem Nicht-Kinderkriegen zu bestärken. Also wir hatten im Freundeskreis wirklich viele, also ich glaube, es gab eigentlich keine Schwangerschaft, die normal in Anführungsstrichen verlaufen ist. Also, ja, okay, deine. Okay, ja, ich glaube, du bist die Einzige. Also ganz häufig so Fälle von, man fängt an mit der Geburt und dann muss auf einmal der Notkaiserschnitt her. Und das große Thema Gewalt während der Geburt, dass man da auch Sätze hört, die furchtbar sind oder dass man da gröber angepackt wird, als es sein müsste. Und ja, furchtbare Sätze, die im Kreissaal fallen, wie, ja, rein ist es ja auch gekommen, jetzt holen wir es mal raus oder stellen Sie sich mal nicht so an und wir haben hier so viele Geburten am Tag und so. Also, dass man da auch unangenehm behandelt wird. Dann Kinder, die kurz nach der Geburt verstorben sind, Kinder, die im Mutterleib verstorben sind. So Sachen passieren ja.
Ja.
Und keine Ahnung, also das Thema Fehlgeburten und so, das, also ich habe das Gefühl, wenn man in so einer Frauenrunde ist und eine Frau das mal sagt, dann kommen auf einmal drei, vier, die dann auch sagen, ach ja, kenne ich, hatte ich auch schon mal. Und es ist irgendwie was, wo auch Frauen untereinander nicht so viel drüber sprechen, weil es auch immer irgendwie so einen Makel hat, wie dein Körper kann das jetzt nicht. Und ja, ich weiß nicht, warum das noch so ein Tabuthema ist. Also vor ein paar Jahren ging ja dieser Hashtag bereuende Mutterschaft so ein bisschen durch Social Media, dass Frauen sich auch getraut haben zu sagen, ja, es ist jetzt okay, dass die da sind, aber wäre auch okay gewesen, wenn es alles nicht passiert wäre. Das heißt, ich glaube, wenn man so eine Bilderbuch-Schwangerschaft hat, dann ist es voll schön und das gönne ich auch voll und das wünsche ich auch jeder Frau, die sich für ein Kind entscheidet. Bei mir hat aber eher dadurch, dass ich ganz viele Nicht-Bilderbuch-Schwangerschaften mitgekriegt habe oder eine sehr enge Freundin eine richtig starke Wochenbettdepression hatte, wo sie so drauf war, es hätte ich nie für möglich gehalten. Also sie ist eine resiliente, coole Frau, die ihren Kram zusammen hat und die ich bei vielen Sachen sehr bewundere. Und auf einmal war sie ein Häufchen Elend. Und das war alles furchtbar. Und klar, das ist dann weggegangen und sie hat sich jetzt in ihrer Rolle total gut gefunden und liebt dieses Kind und macht es ganz klasse. Aber dass das auch da ist und dass es gar nicht so selten ist, dass es ihr so ging. Also es ist jetzt nicht, dass es da einen Paradiesvogel gibt von 1000 Frauen, die sowas hat, sondern dass es eher die Regel ist. Da habe ich mich, glaube ich, als junge Frau ganz schlecht aufgeklärt gefühlt. Also ich habe das Gefühl, man sagt Frauen, oder das Wissen ist ja da, aber man sagt es häufig nicht so. Und man muss da irgendwie seine eigene Erfahrung machen. Und wenn man dann anfängt, darüber zu sprechen, dann gibt es ganz viele Frauen, die sagen, ja klar, ist so, ja, wusste ich, ist mir auch so gegangen. Aber dass es irgendwie noch so ein großes Schweigethema ist, so alles, was damit zu tun hat. Und das finde ich irgendwie komisch. Aber vielleicht sind wir in 10 Jahren da weiter.
Naja, ich glaube, was aber auch ein Grund sein kann für das Schweigethema, ist zum einen, wie du schon gesagt hast, dass man irgendwie auch das Gefühl hat, ich habe meinen Körper, irgendwie mein Körper konnte das nicht oder ich habe versagt. Aber ich glaube, auch ein großer Punkt ist, dass der Schmerz ja auch jedes Mal aufgerissen wird. Weil in der Regel ist es ja nicht so, dass du das verarbeitest, dass du zum Therapeuten gehst, dass du das wirklich, dass dir gesagt wird, hier ist eine Nummer, rufen Sie da mal an, da gehen Sie jetzt mal ein paar Wochen hin und verarbeiten das. Sondern in der Regel ziehen sich die Menschen zurück und verarbeiten es irgendwie selbst oder drücken da was drauf. Was ja dann auch eine Depression ist.
Ja, aber dadurch, dass man ja wahrscheinlich in seinem Freundeskreis auch zwei Leute hätte, denen es genauso geht, man aber nicht darüber spricht, kommt man ja auch gar nicht in die Situation, wo man zusammen den Austausch hätte.
Ja.
Also es würde es ja vielleicht auch leichter machen, wenn ich wüsste, ich habe jetzt meine dritte Fehlgeburt gehabt, aber Freundin XY auch.
Ja.
Wie gehst du damit um? Das macht es ja vielleicht ein
Ja,
bisschen leichter.
genau. Und ich glaube aber, der zweite Punkt ist, dass es eben auch jedes Mal die Wunde wieder aufreißt und dass man vielleicht so eine Wunde, ob jetzt verarbeitet oder nicht, vielleicht dann auch gar nicht nochmal. Also, wenn ich mir vorstelle, ich hätte das durchlebt, ich weiß es nicht, wie es mir gegangen wäre, aber ich kann mir auch vorstellen, bestimmte Sachen ist man auch froh, wenn man nicht nochmal drüber spricht. Also, ich glaube, es ist immer irgendwie eine Mischung von allem und ich glaube auch, grundsätzlich ist es besser, über Dinge zu sprechen und wenn ich weiß, okay, ich habe das erlebt, eine andere Frau hat es auch erlebt. Also ich kann da jetzt an meine Panikattacken denken mit Anfang 20, wo es mir wirklich, ich würde sagen, das war eine der schlimmsten Phasen meines Lebens. Und ich habe mich ultra allein damit gefühlt. Ich habe nicht darüber gesprochen mit anderen, nur mit ganz, ganz ausgewählten Leuten. Und als ich irgendwann Jahre später angefangen habe, darüber zu sprechen und gemerkt habe, wie vielen Leuten es so geht, wie weit verbreitet es ist, wie Leute da rausgefunden haben oder wie es schlimmer geworden ist. Irgendwann kam so ein Gefühl von, oh mein Gott, das ist ja krass. Ich dachte immer, ich bin damit alleine, dabei bin ich sogar eine von vielen. Und da ist, das ist vielleicht ähnlich. Also das ist auf jeden Fall erleichternd, aber ich kann mir eben auch vorstellen, dass es manchmal so ist, dass man dieses Trauma vielleicht nicht mehr aufmachen will. Dass man da vielleicht, also es wird unterschiedliche Gründe dafür geben. Und ich habe ja durch meine Freundin Caroline da auch einen Einblick bekommen. Also die haben ja in einem Geburtshaus auch nicht immer nur Frauen, wo es alles super total toll läuft, sondern da kann es ja genauso auch, kann es ja genauso sch zu schlimmen Dramen kommen und die müssen dann ins Krankenhaus verlegen und was auch immer. Und die sind da auch gar nicht risikofreudig. Also um da nochmal kurz für ein Geburtshaus zu sprechen, es ist nicht so, dass man im Geburtshaus sagt, komm, da ziehen wir hier schon durch, wir müssen auf gar keinen Fall ein Krankenhaus und einen Arzt schon gar nicht, sondern natürlich, wenn die merken, es gibt hier, also da gibt es ja auch Dinge, wo du weißt, okay, hier ist jetzt vorbei. Natürlich geht man dann auch in ein Krankenhaus. Aber ich habe das Glück gehabt, dass sie so ein Vertrauen in meiner Schwangerschaft hatte und sie mir immer wieder auch gesagt hat, also es ist alles super. Es gibt keinen Grund und auch erreichbar war für mich. Ich glaube auch dieses, wenn man Fragen hat, dass man weiß, da ist ein Mensch, der hört mir jetzt zu, der beantwortet mir die Frage, selbst wenn die vielleicht total lapidar für die Person ist. Wenn du das auch nicht hast in so einer Schwangerschaft, dann verschweigst du vielleicht Dinge, dann frisst du Dinge in dich rein und dann irgendwann merkst du, Mist, hätte ich mal darüber geredet oder hätte ich mal irgendwie gewusst, dass das vielleicht ein Anzeichen für etwas ist. Aber es ist, also ich glaube, es ist ein ultrasensibles Thema und leider ein Thema, was tatsächlich noch viel zu klein ist, um darüber, also was du vorhin auch gesagt hast, dass sich da viel mehr Verbindung herstellen darf und viel mehr eine Offenheit für dieses Thema. Und es ist, ja, ich finde auch schade und traurig, wenn ich mich umgucke, dass ich eigentlich fast die Einzige bin, die ich kenne, die so gut durch diese Zeiten gekommen ist. Ich sehe auch, dass ich da wirklich ein großes, großes Glück habe, dass mir das so ergangen ist.
Ja. Ja, macht auf jeden Fall ein bisschen demütig und
Ja.
trotz des Wissens, dass das passiert, also wusstest du es vor den Schwangerschaften, dass das passieren könnte? Hattest du das auf dem Schirm?
Was meinst du?
Also, dass auch so viel schief gehen kann dabei?
Ja, also ich
Okay.
saß an dem Kennenlerngespräch mit meiner Hebamme heulend bei ihr und habe gesagt, ich habe die größte Angst meines Lebens, dass irgendwas schiefgehen kann. Also
Wow.
ich wusste, ich meine Großmutter hat mehrere Fehlgeburten gehabt ich wusste um all die Dinge, oder nicht um all, aber um vieles, was passieren kann und hatte also die Angst meines Lebens ist ein bisschen übertrieben, aber sehr, sehr, sehr dolle Angst. Und dieser erste Termin hat mir so sehr geholfen, weil sie mich erstmal einfach angenommen hat und mir dann geholfen hat, Vertrauen zu entwickeln. Aber ja, ich wusste total. Also meine Ärztin, das fand ich auch krass. Meine Ärztin in der Schwangerschaft hat zu mir gesagt, beim ersten Kind, ja, Sie sind jetzt in der 6. Woche, aber freuen Sie sich mal noch nicht so früh, weil das kann ja auch noch mal abgehen innerhalb der ersten 12 Wochen. Und das war schon so,
Je, was auch
oh,
ein furchtbares Wort.
ja, ekelhaftes Wort. Und
Ja.
das war auch so, ich meine, weißt du, nun war ich endlich schwanger und jetzt ist da der Herzschlag zu hören und dann sagt die Ärztin, aber freuen Sie sich mal noch nicht zu doll. Das war auch echt ekelhaft. Also das kann man ja auch anders sagen, da kann man ja irgendwie anders mit umgehen. Und ja, mir war total bewusst, dass da einiges passieren kann. Ja.
Und wenn er, also es ist vielleicht schwer sich vorzustellen, wenn du jetzt zwei Kinder hast, aber was denkst du, wie dein Leben so weitergegangen wäre, wenn es jetzt so gar nicht geklappt hätte? Also ihr hättet dann irgendwie, keine Ahnung, 2 Jahre künstliche Befruchtung versucht oder man hätte irgendwelche Eingriffe gehabt und irgendwann ist dann ja der Punkt, wo man sich denkt, boah, ja komm, jetzt reicht's. Ich bin ja, wir sind jetzt ungewollt kinderlos. Wie wäre das dann für euch gewesen?
Ich habe mich damit tatsächlich noch nie auseinandergesetzt mit dieser Frage. Und wenn ich das jetzt mache, ich weiß nicht, was gewesen wäre, ob ich dann tatsächlich irgendwann hätte sagen können, gut, dann ist es so, dann nehme ich das an, dass es so, dass es nicht passieren wird, ob ich dann vielleicht adoptiert hätte, ob wir als Paar zusammengeblieben. Ich kann es dir wirklich echt nicht sagen. Weil es für mich so feststand. Also, wie gesagt, ich habe das ja in der letzten Folge schon gesagt, es gab gar nicht die Möglichkeit in meiner Vorstellung von meinem Leben, dass ich ohne Kinder sein werde.
Weil es so ist, dass man, also wenn man eine Wohnung hat, möchtest du später eine Wohnung haben oder nicht?
Ja, also es ist wirklich, es war nicht in meiner Vorstellung.
Okay, weil es ein Teil deiner Identität ist.
Total.
Naja, interessant.
Und insofern fällt es mir total schwer. Also es gab natürlich auch Momente jetzt schon in meiner Mutterschaft, wo ich gedacht habe, ach ja, wie wäre es wohl gewesen? So, aber das waren dann irgendwie so ätzende Momente, wenn die fünfte Nacht mal wieder schlecht lief und ich so gedacht habe, ich kann nicht mehr, ich bin so müde. Aber auch, was du vorhin gesagt hast, dieser Hashtag, der ja eine Zeit lang rumging, so Regretting Motherhood, ich kann das total nachvollziehen. Ich kenne auch Frauen, die das wirklich für sich so aussprechen. Auch da kann ich zum Glück, also was heißt zum Glück, aber kann ich für mich sagen, ein Bereuen gab es nie. Es gab Momente, wo ich meinem alten Leben sozusagen dahergetrauert habe und gedacht habe, ach Mann, damals, als ich noch einfach entscheiden konnte, was ich jetzt machen will. Aber es gab noch nicht eine Sekunde, in der ich gesagt hätte, ich würde es gerne eintauschen, wenn ich das könnte. Oder ich bereue es in irgendeiner Art und Weise.
Okay, das heißt, wenn man unter all dem, was wir jetzt besprochen haben, Strich machen, dann sagst du genau so, wenn du
Ja.
jetzt nochmal wählen könntest zwischen zwei Kindern und fünf Kindern.
Ich könnte nicht ausschließen, dass ich fünf Kinder sagen würde. Obwohl ich weiß, dass die ersten 2 Jahre echt hart sind. So.
Fünflinge.
Wahrscheinlich würde mein Verstand sagen zwei.
Okay.
Mein Herz würde vielleicht fünf sagen.
Ja, okay.
Ja. Ja. Aber tatsächlich, wenn ich jetzt auf mein Leben gucke, wie es jetzt gerade ist, Klopf auf Holz, toi, 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 ist es schon ziemlich toll so, muss ich sagen. Fällt mir, ich habe ein bisschen Schiss, es auszusprechen.
Dann passiert was Schlimmes, wenn man sagt.
Nein, passiert's nicht. Der Vogel ist ja schon vor dir runtergefallen.
Stimmt.
Nee, aber tatsächlich würde ich es ziemlich genauso wieder machen, ja.
Ja, voll
Dem
gut.
gleichen Mann, ja.
Ja.
Eine gute
Ja, also
Bilanz
ich
eigentlich.
glaube, wenn man eine Bilanz zieht und merkt, dass es gut ist, so wie es ist, und dass man sich der einzelnen Positionen bekannt ist, so wie wenn man keine Kinder hat, dann braucht man vielleicht andere gemeinsame Projekte und andere
Ja.
gemeinsame Ziele oder Pläne, dann kann man damit ja umgehen, dann hat man ja eine Verhandlungsmasse. Und ich glaube, blöd ist immer, wenn alles so kommt, wie es kommt und man es aber ganz anders wollte.
Ja.
Da muss man vielleicht Lösungen finden, also Stichwort Adoption, Stichwort engagierte Tante. Ich nehme auf jeden
Genau.
Fall aus unserem Gespräch mit, man kann sich bei Freunden auch mal ein bisschen mehr aufdrängen, wenn man Tante sein möchte, weil sie vielleicht aus einem schlechten Gewissen heraus gar nicht so sehr fragen. Ja, und ich bin eigentlich nach wie vor ganz froh mit meiner Entscheidung. Und
Das
ja,
ist gut.
vielleicht fehlt es einfach auch einer Generation an guten Vorbildern. Also, dass man weibliche Vorbilder hat, die sich bewusst gegen Kinder entschieden haben. Also, keine Ahnung, es gibt ja viele prominente Personen, die keine Kinder haben. Zum
Ja.
Beispiel Oprah Winfrey.
Oh,
Und
stimmt, ja.
oder Helen Mirren, die Schauspielerin. Oder auch Frida Kahlo. Also, es sind
Wahnsinn.
ja alles Frauen, die dann auch irgendwie ihrer Leidenschaft Raum geben konnten und sich gegen Kinder entschieden haben. Und ja, keine Ahnung. Also das man merkt ja zum Beispiel, wenn man zum Beispiel über Angela Merkel spricht, dann sagt man immer ja die Mutti. Man sagt aber jetzt bei Friedrich Merz nicht der Papi,
Der
obwohl
Papi,
er selber
ja.
zwei Kinder hat.
Ja.
So, und ich glaube, dieses Muttersein macht in den Köpfen von vielen Leuten, dass sie irgendwie mütterlicher, nahbarer werden und irgendwie so eine weichere Seite bekommen. Und ich glaube, von diesem Vorurteil könnte man sich mal frei machen. Weil ich
Ja,
kann auch
voll.
ohne Kinder nahbar und warmherzig sein und bin
Hä? Ja,
nicht eine
also,
Karrieremaus, nur weil man keine Kinder hat. Also
gib dir da ein Zeugnis drauf, dass du
ich
definitiv
finde, das
sehr
könnte
sicher
unser
nahbar
erster
bist.
Schritt sein.
Ja.
Das möchte ich, dass alle mitnehmen.
Ja. Ja, und ich nehme noch mal für mich mit, dass ich da, also ich muss sagen, ich habe dich und auch die Frauen, die ich sonst kenne, die keine Kinder haben, nie in Frage gestellt, so von wegen, ja, haben die da vielleicht die falsche Entscheidung getroffen oder es werden sie ja bereuen. Aber ich glaube, ich nehme da für mich nochmal so eine Sensibilität mit, was die vielleicht manchmal, ich sage es jetzt in Anführungsstrichen, durchmachen müssen, gesellschaftlich, weil sie sich halt für den Weg entschieden haben oder den Weg, der Weg so vorgegeben wurde, weil es halt aus unterschiedlichen Gründen nicht funktioniert hat. Und da vielleicht auch ab und zu mal wohlwollend zu sagen, hey, ich finde es toll, wie du deinen Weg gehst und ich mach dich nicht, also ich identifiziere dich nicht mit, ach, du bist ja eine Nichtmutter. Einfach nur als die Frau, die hier an meiner Seite gerade steht und die ich toll finde.
Ja, wenn wir erstmal alle zusammen im Altersheim sitzen, dann spielt es eh keine Rolle
Wupp,
mehr.
wupp. Muss ich dann eigentlich anfangen, Eierlikör zu trinken?
Ja, unbedingt. Im
Boah.
Alter fangen wir mit Eierlikör an. Und dann fahren
Aber
wir uns gegenseitig zur Fußpflege.
das ist gut. Das heißt, mein Rollstuhl, obwohl nein, wir werden nicht im Rollstuhl sitzen. Da wird es schon irgendwas anderes geben. Aber das heißt, wenn ich Eierlikör trinken muss, dann bitte in einem Schokobecher. Oh,
Kriegst du.
Schokowaffelbecher.
Kriegst du alles.
Okay.
Okay, in dem Sinne,
Gut.
bin was ab wie eine gute Soße.
Ja, war eine gute Soße. Bleibt neugierig, bleibt interessiert.
Ja, und immer mal eine Frage stellen, wa?
Ja,
Bis
würde ich auch
bald.
sagen. Schön, war schön mit dir. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.